Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des beliebten Trauercoach-Podcasts Trauer. Echt jetzt? Ja, schön, dass du eingeschaltet hast. Und bevor ich wirklich einsteige in die Thematik, erstmal die Bitte an dich. Bitte sei so nett, abonniere den Kanal, falls du es noch nicht getan hast. Gib mir einen Daumen hoch und setz das Glöckchen, dann wirst du immer informiert, wenn wir eine neue Folge hochladen. Da tust du dir was Gutes und mir natürlich auch. Danke dafür im Vorfeld. Ja, heute haben wir mittlerweile die Folge 58 und für heute, ich habe mich einfach inspirieren lassen von der Woche, die für mich sehr, sehr, sehr bewegend war. Das heißt, ich hatte die Beisetzung eines Herzenfreundes und der ausschlaggebende Punkt an dieser Betreuung der Familie meines Freundes war die Trauerfeier, die über alles bewegend war. Und deswegen habe ich mir überlegt für diese Folge, dass ich mir das vornehme, die Gestaltung einer Trauerfeier, was für eine Bedeutung das haben kann, insbesondere in Bezug auf die Heilung der Trauer, insbesondere was die Thematik gesund trauern angeht, weil nach einer Trauerfeier, nach einer Beisetzung, ob jetzt die Urne beigesetzt wird oder ein Sarg beigesetzt wird bei einer Erdbestattung, nach der Trauerfeier, unmittelbar am nächsten Tag beginnt der Alltag, ob du willst oder nicht. Und ich glaube, umso wichtiger ist es, dass man als derjenige, der sich im Leid befindet, jemand an der Hand hat, der ihn einfach nimmt und durch bestimmte Ideen, durch bestimmte Vorschläge, durch bestimmte Prozesse führt, die derjenige, der sich im Leid befindet, gar nicht wissen kann. Und wenn er sie weiß, vielleicht gar nicht in der Lage ist, weil er akut eben sich in einem tiefen Verlust befindet, der sehr frisch ist. Die Bedeutung einer Trauerfeier respektive noch mehr die Gestaltung einer Trauerfeier kann Dinge auslösen, die man sich überhaupt gar nicht bewusst ist. Als Bestattungsunternehmer erlebe ich ganz viele Varianten an meinem Tisch, wenn ich mit Trauernden spreche. Und natürlich ist in erster Linie immer die Hauptfrage, die zu klären ist, war derjenige, der verstorben ist, ein Kirchgänger? Oder ist er aus der Kirche vielleicht sogar ausgetreten? Ist er noch in der Kirche und ist aber gar nicht mehr in die Kirche gegangen? Hat er einen Bezug zur Kirche oder nicht? Oder ist es jemand, der tatsächlich ausgetreten ist? Wobei sich dann die Frage stellt, möchtest du einen Trauerredner oder eine Trauerrednerin? So, das sind die Feinheiten, die ich so ganz grob in einem Trauergespräch zu klären habe. Wenn zum Beispiel die Kirche ins Spiel kommt, ist es tatsächlich so, dass die Kirche als Institution die Trauerfeier als Gottesdienst deklariert. Sprich, ein Gottesdienst hat kirchlich gesehen eine sogenannte Liturgie. Sprich, was ist in einer Liturgie enthalten? Der Ablauf eines Gottesdienstes, kirchliche Musik, Gemeindegesang. Ihr müsst verzeihen, wenn ich ab und zu so Pausen habe, in denen ich überlegen muss. Ich mache das immer so, dass ich tatsächlich in meinen Kopf in bestimmte Erinnerungen reingehe von verschiedenen Trauerfeiern, die ich da sehe, und dann das richtige Bild aussuche, das für euch relevant ist. Deswegen habe ich manchmal so Lücken beim Denken. Ne? Nicht, dass ihr denkt, weil ich jetzt 56 bin oder so. Ja. Okay, also grundlegend ist es so, dass wenn die Kirche ins Spiel kommt, eben das als Liturgie sieht, also als Trauergottesdienst. Und die Kirche diesen Gottesdienst eben gestaltet mit einer Kirchenorgel, damit die Liturgie, damit man der Liturgie gerecht sein kann, Dazu zählt auch Gemeindegesang. Und das hat also mit dem Pfarrer an für sich gar nichts zu tun. Das will ich hier ganz deutlich klarstellen. Die Kirche als Institution ist der Arbeitgeber des Pfarrers, okay? Deswegen entscheidet der Charakter des Pfarrers darüber, inwiefern man die Trauerfeier ausgestalten kann. Ich bemühe mich wirklich sehr, sachlich zu sprechen, ja, und neutral zu sprechen. Die meisten Pfarrer in der heutigen Zeit oder Pfarrerinnen sind durchaus modern und lassen zu, dass innerhalb einer Trauerfeier, innerhalb eines Trauergottesdienstes, weltliche Musik benutzt werden kann, abgespielt werden kann. Zum Beispiel das Time to Say Goodbye am Ende der Liturgie, am Ende der Trauerfeier. Oder dass man vielleicht sogar eine Trauerfeier mit einer weltlichen Musik beginnen kann. Beispielsweise mit dem Ave Verum, beispielsweise. Manchmal ist es auch so, dass Pfarrer auch zulassen, dass, wenn im Verlauf der Trauerfeier dann der Lebenslauf gesprochen wird und der Lebenslauf dann beendet ist, dass dann eine weltliche Musik gespielt werden kann. Der Pfarrer ist natürlich angestellt bei der Kirche und ist auch verpflichtet, natürlich die Liturgie, soweit es geht, einzuhalten. Und für jemand, der auf meine Frage im Unternehmen, für jeden Trauernden, der bei mir am Tisch sitzt, den ich frage, war denn der Verstorbene Kirchgänger? Und dann ist die Antwort ja, er war Kirchgänger, derjenige. Dann ist es gar keine Frage, dass das genau auf diese Weise läuft. Und diese Leute, wenn er Kirchgänger war, kennt er auch diesen kirchlichen Ablauf. Und für die gesamte Familie und für die Angehörigen, die ganz nahe stehen, ist es dann auch authentisch, wenn sie dann in der Trauerhalle sich befinden und diese Trauerfeier abgehalten wird. In der Trauerhalle sind es meistens so 30 Minuten circa, die eine Trauerfeierlichkeit geht. Und oft bin ich am Überlegen, auch am Tisch mit Kunden, wo ich mir denke, da hast du Menschen sitzen von einem jungen Menschen, der mit 28 einen plötzlichen Hirntod hatte, das hast du alles schon erlebt. Und dann hast du in der Halle 30 Minuten Zeit, um ein Leben zu würdigen. Das ist schon krass. Aber natürlich, wie will man es anders denn handhaben in einer Kommune? Der Friedhof hat begrenzte Möglichkeiten an Uhrzeiten, natürlich für tägliche Trauerfeiern. Und ein Friedhof rechnet ja immer mit dem Maximalen, also sind in der Regel 4 Uhrzeiten, ne? 11, 12, 13, 14 Uhr. Es gibt bestimmte Friedhöfe, da ist es um halb, also 11.30, 12.30, 13.30 und so weiter. Manche Friedhöfe ist es samstags möglich, im städtischen Bereich eher nicht, weil die Stadt, da geht es ums Beamtentum, weil das eben Angestellte aus der Stadt sind und dann ist eben Samstag keine Trauerfeier möglich, im Gegensatz zum Land, wie gesagt. Naja, also ist der Termin, den man für eine Trauerfeier organisieren kann, dennoch sehr oft eine große Herausforderung, um den Terminkalender des Pfarrers oder Redners mit den Terminmöglichkeiten des Friedhofs unter einen Hut zu bringen. Insbesondere dann, wenn von den Trauerangehörigen ein bestimmter Wunschtermin steht. Ein Wunschtermin von Angehörigen kann zu 50% wahrgenommen werden. Ja? Und es ist auch wichtig, die Angehörigen dann zu informieren. Aber damit beginnt das, was ich vorher gesagt habe, mit dem Termin für die Trauerfeier beginnt das, was ich vorher gesagt habe. Dass eine Trauerfeier insgesamt so gestaltet sein sollte, dass sie in der Nachwirkung, also wie so ein Echo des Nachhalt, in der Nachwirkung etwas Kraftvolles in dir wach hält. Etwas Ergreifendes, etwas Schönes, wo man sagen kann, so schlimm es auch war, aber das war eine traumhafte Trauerfeier. So. Wenn man diese Haltung erreicht, durch die Art, wie man alles organisiert und gestaltet hat, dann, liebe Leute, ist es überhaupt gar kein Problem, vom Friedhof zu gehen, nicht so um den Kopf nach unten, sondern tatsächlich eher erhoben und mit einem tiefen Gefühl der inneren Ruhe, des tiefen Gefühls der Zufriedenheit. Das hängt damit zusammen, dass wenn eine Trauerfeier vollkommen im Zusammenhang mit dem Charakter des Verstorbenen organisiert ist, wo man während der Feier mit jeder Sekunde der Feier spürt, wie zufrieden der Verstorbene ist, über die Art, wie man das jetzt gestaltet hat, wie zufrieden er ist. Wenn man das spürt, dann geht es gar nicht anders, dass du den Friedhof mit einem tief zufriedenen Gefühl verlässt. Und es ist die Kunst, genau das zu erreichen. Und es ist die Aufgabe, die ich mit meinem Unternehmen, mit meinem wundervollen Team, das ich an der Stelle auch mal lobend hervorheben möchte. Das Team, mit dem ich arbeite, ist einfach traumhaft. Deswegen danke an euch alle. Wenn ich überlege, ich müsste alles wie in der Zeit, als ich es 1993 aufgebaut habe, da habe ich wirklich alles alleine gemacht, ganz am Anfang. Und dann so mit den ersten Aushilfen. Und das wäre heute nicht mehr möglich. Ich meine, damals war ich 23, heute bin ich 56. Und jeder von euch, der zuhört und älter ist, oder der weiß ganz genau, okay, der Tom weiß, von was er redet. Ja. Man wird halt nicht jünger, ganz einfach. Aber damit hat es nicht alleine zu tun, sondern tatsächlich über die Jahrzehnte aufgrund der Art, wie wir arbeiten und der Kundenzufriedenheit bekommen wir auch immer mehr Aufträge und das könnte ich alleine ja so gar nicht bewältigen und deswegen ist das Team, das mit mir arbeitet, einfach traumhaft. So, wenn man als Trauernder einen Menschen durch den Tod verliert, kommt irgendwann der Punkt, in dem man ja den Bestatter ja kontaktieren muss, ob man will oder nicht, das muss man ja. Der Verstorbene muss ja von A nach B transportiert werden. Das ist, klingt jetzt erstmal sehr sachlich, aber so beginnt das Ganze, dass man einen Bestatter anrufen muss, der den Verstorbenen eben fürsorglich und würdevoll abholt. Und nachdem der Verstorbene dann eingekleidet ist, nachdem von den Angehörigen der Sarg ausgesucht wurde, Abschied nehmen hat man alles schon gemacht und dann findet die Trauerfeier am Ende statt. Das heißt, dass beim Gespräch bei uns explizit und intensiv auf die Gestaltung der Feierlichkeit eingegangen wird. Wenn es die Kirche ins Spiel kommt, da haben wir nicht viel zu tun, weil der Pfarrer hat ja am Ende das Gespräch mit den Angehörigen. Und dort wird die Musik dann besprochen, welches die Orgel spielt. Und falls die Angehörigen mit dem Pfarrer dann organisieren können, dass auch weltliche Musik gespielt wird, dann kriegen wir im Hinterher noch Bescheid. Und dann kann die Musik von uns dann zum richtigen Zeitpunkt auch eingespielt werden, was es rund macht. Weil es sollte ja um Musik gehen, die man mit dem Verstorbenen verbindet. So. Und wenn es Angehörige gibt, die sagen, na nee, ja, er ist zwar noch in der Kirche drin, aber ist kein Kirchgänger. Wir wollen lieber einen Redner oder eine Rednerin haben, dann ist es auch okay. Deswegen nochmal, ich möchte mich neutral verhalten. Und wenn jetzt ein Redner ins Spiel kommt, eine Rednerin, dann ist es in meinem Unternehmen so. Das liegt aber daran, dass ich schon seit ich 5 Jahre alt bin, Musik mache und ich leidenschaftlicher Musiker bin. Alle diejenigen, die mich kennen, wissen ja, dass ich als Frank Sinatra Sänger unterwegs bin und einige Shows auch gebe und manchmal auf Trauerfeiern auch das My Way singe und zum Besten gebe. Also wenn ein Redner oder eine Rednerin ins Spiel kommt, dann bin ich derjenige, der beim Trauergespräch dann weiß, wir brauchen jetzt keine Orgelmusik. Die Angehörigen werden zwar gefragt, ob Orgelmusik, aber das hat sich in dem Moment dann erledigt, wenn eine Rednerin kommt, weil man dann natürlich auf weltliche Musik übergeht. Und in der Regel werden in einer Trauerhalle, 30 Minuten hat man Zeit, sind es drei Musikstücke in der Regel. Das heißt, zum Opening ein Musikstück, nach dem Lebenslauf ein Musikstück und am Ende, wenn die Urne, respektive der Sarg, aus der Halle gefahren wird. Und je nachdem, wie viele Trauergäste kommen, können das am Ende auch zwei oder drei oder vier Lieder sein. Bis alle dann draußen sind, ja. Weil es gibt nichts Schlimmeres, wie dass 350 Trauergäste da sind, ein Lied abgespielt wird, wenn der Sarg rausgefahren wird und das Lied ist zu Ende und dann sind immer noch 100 Leute drin, die noch rauslaufen und dann hörst du nur diese Füße tappen und deswegen ist es auch sinnvoll, da Musik eben auszuwählen. Auch wenn die Angehörigen selbst die nicht mehr hören, weil sie mit dem Sarg schon sich draußen befinden, während draußen schon die Glocken läuten auf dem Weg zum Grab. Aber bei der Gestaltung der Musik, manchmal sind es auch vier oder fünf Stücke, haben wir auch schon alles gehabt. Manchmal ist es auch so, dass eine Trauerfeier auch mal 40 Minuten geht. Das kann zwar natürlich dann hektisch werden, wenn eine halbe Stunde später eine andere Trauerfeier stattfindet, wegen dem Umbau und so. Da gibt es schon intern einige tolle Geschichten, aber es hat bis jetzt immer reibungslos funktioniert. Und das ist auch meine Aufgabe und prinzipiell die Aufgabe eines Bestatters, das so reibungslos wie möglich zu gestalten, dass die Trauerfeier einfach etwas Rundes darstellt für die Angehörigen. Und die Gestaltung der Musik, also Musik grundlegend als Basis, Musik ist der Spiegel der Seele. Musik kann gerade bei Menschen, die, wenn sie eine Todesnachricht bekommen haben und ab diesem Moment letztendlich wie ein Stein sind, keine Reaktion von sich geben, weder im Gesicht noch mit Tränen oder sonst irgendwie. Musik ist durchaus in der Lage, durch die Harmonien, durch die Frequenzen etwas zu lösen. Und jeder kennt auch den Spruch, Musik verbindet. Und das ist jetzt das Spannende. Das sind ja die Dinge, die ich sowieso weiß im Hintergrund. Und deswegen ist für mich dann wichtig, mit den Angehörigen zu fragen, welche Musik wollen wir denn abspielen? Hat denn der Verstorbene eine bestimmte Musikrichtung gemocht? Dann sitzen manchmal Angehörige am Tisch, die auf die Frage hin erstmal sich gegenseitig angucken und sagen dann, ja, tote Hosen oder wie auch immer. Und dann sage ich, naja gut. Auch da gibt es Balladen, ja, zum Beispiel. Also wir haben schon Musik gehabt, irre. Das Spannende ist aber, sobald eine Trauerfeier beginnt, das Opening, und es ist eine Musik, von wo man im Grunde genommen beim Hören den Verstorbenen sieht, wie er bei dieser Musik abgegangen ist oder wie er sich gefreut hat oder wie er ruhig geworden ist bei der Musik oder. Dann beginnt eine Trauerfeier schon mit der Verbindung zur Seele dessen, der gegangen ist. Das ist ja immer meine Botschaft, ne? Dass es der Körper ist, der verstorben ist und das Wesen ist nach wie vor existent, vollumfänglich mit der gesamten Liebe, die einem vertraut ist. Nur der Schmerz der Trauer verhindert eben, dass man das spüren kann, obwohl es da ist. Und Musik macht genau diesen Punkt, dass man dieses Wesen spüren kann, weil man es im wahrsten Sinne des Wortes vor sich sieht. Und dann beginnen die Menschen zu weinen. Und manchmal, wenn wir dann die Musik beim Auswählen mal kurz ablaufen lassen, sitzen auch schon oft Angehörige da, die einfach plötzlich weinen und sich entschuldigen fürs Weinen, wo ich sage, bitte, bitte entschuldigen Sie sich nicht fürs Weinen. Hier ist der Ort, wo Sie A, das dürfen und B, ist es ein Zeichen der Liebe. Und es ist gar kein Weinen des Schmerzes. Es ist Ergriffenheit. Und Ergriffenheit ist nicht Schmerz. Ergriffenheit ist nicht Trauer. Ergriffenheit grenzt. Ich weiß, es ist sehr gewagt, wenn ich das sage, aber das ist die Wahrheit. Ergriffenheit grenzt an das Gefühl von unsagbarem Glücklichsein. Erinnert euch doch mal an einen Moment, als ihr Hochglück erfahren habt. Geburt des Kindes, des Ersten. Die Hochzeit. Der 50. Geburtstag, was auch immer. Erinnert euch mal, wie glücklich ihr da wart. Und wenn ihr dann von irgendjemand geehrt wurdet, was euch zu Tränen gerührt hat, habe ich echt gerade gesagt, zu Tränen gerührt? Naja, ihr kennt mich ja langsam. Solche Momente, in denen ihr dann gewürdigt wurdet und ihr wart zu Tränen gerührt, erinnert euch mal dran. Das Weinen, das da stattgefunden hat, ist das gleiche Weinen, von dem ich gerade gesprochen habe. Das hat mit Schmerz nichts zu tun. Umso wichtiger ist es ja genau, zwei, drei, vier Musikstücke so zu wählen, dass diese Ergriffenheit mindestens 3-4 Mal zuschlägt. Okay? Und es geht also bei der Musik natürlich hauptsächlich darum, Musik zu treffen, die, wo man weiß, das hat der Verstorbene gehört. Das bringt er in Verbindung. Vielleicht gibt es ein Lied, das sogar euch als Partner verbindet oder die Familie mit dem Verstorbenen verbindet. Wie auch immer. Das kann man super, super schön gestalten. Und darüber hinaus, über die Musik hinaus, ist es ja wichtig, also für mich zumindest, den Kunden, der bei mir am Tisch sitzt, den Trauernden zu befragen, hat denn der Verstorbene besondere Hobbys, die jeder kennt? Es gibt viele Menschen, die Hobbys haben, aber es weiß nicht jeder. Wenn jetzt zum Beispiel der Onkel Fritz aus Esslingen ist gestorben und man weiß, naja, dem sein Hobby war Imker. Beispiel jetzt, nur damit man versteht, was ich meine. Dann wäre nämlich eine Möglichkeit, die Trauerfeier auch nicht nur akustisch zu gestalten, sondern eben für den anderen Sinn, den wir haben, auch fürs Aug. Das heißt, man könnte im Grunde genommen eine Trauerfeier dann mit seinem, wie heißt es, Helm, was die Imker da aufhaben, Schutzhelm, Helm ist doch irgendwas, wo man draufklopfen kann, es gibt ein Geräusch von sich. Schutznetzüberzug, Haube vielleicht. Schutzhaube. Also ihr wisst, was ich meine. Ne? Dass man könnte zum Beispiel genau seinen, der ihm gehört, den er immer aufgehabt hat, seinen Bienenschutzdings da schön zu dekorieren. Man könnte auch eine Bienenwabe dort aufstellen, beispielsweise. Von seinem gemachten Honig 2, 3, 4 Stück hinstellen. Und alles super schön dekorieren. Und so hat man in zwei Sinnen irgendetwas, wo man wirklich, also ich möchte mich jetzt mal ein bisschen naiv ausdrücken, indem man dem Verstorbenen durch diese optische Gestaltung näher herholen kann, wie man sich das überhaupt vorstellen kann. Weil in der Kombination mit der Musik, wie ich es erklärt habe, plus einer Gestaltung vorne, die in der jeder, der ihn eh kennt, erst recht dieser Wiedererkennungswert, das macht eine Trauerfeier zu ganz was Besonderem. Ja, also wenn ihr aktuell auch in einem Trauerfall seid und das jetzt, was ich gesagt habe, gerade hört, gerade diese Folge, gebt euch die Mühe, geht es wirklich so durch, sucht Musik aus, guckt nach Hobbys. Wenn der Motorradfahrer war, dann sein Sturzhelm, sein Motorrad in die Halle mit reinstellen. Müsst halt gucken, dass eine Pappe unter dem dass da kein Öl quasi auf den Boden tropft in der Halle, weil der Friedhof sonst ein bisschen allergisch reagieren könnte. Aber wie auch immer, okay? Arbeitet mit Kerzen, macht sonstige tolle Gestaltungen. Also ich glaube, ich habe schon alles gesagt, was euch jetzt einen Impuls geben könnte. Abschließend möchte ich euch mal durch eine Erinnerung durchführen, die ich gemacht habe mit einer Kundin. Also das ist locker 30 Jahre her. Das war noch in meiner ersten Filiale, die ich hatte. Die Kundin war Psychologin und die Kundin hatte mit mir 8 Stunden Trauergespräch. Also für mich war das, hat sich nicht wie 8 Stunden angefühlt, für die Kundin auch nicht, aber es waren halt 8 Stunden am Ende. Und was mich bis zum heutigen Tag fasziniert, ist ihre Abschlussbemerkung. Also Herr Sommer, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie viel ich von Ihnen gelernt habe. Ja. Jetzt zur Geschichte. Also die Dame saß bei mir und ihr Vater war gestorben. Und auch da ging es hin und her, wie wollen wir es machen und drum und dran. Nein, er war kein Kirchgänger, okay, gut. Wie machen wir es denn? Wollen wir dann einen Redner und eine Rednerin und so? Ja, nehmen wir einen Redner, wäre nicht schlecht und so weiter. Okay. Und dann haben wir die Trauerfeier soweit auch besprochen und auch mit der Musik. Und irgendwann, wir waren schon im Gespräch fortgeschritten, erwähnt sie dann, dass er Hobbyjäger war, aber leidenschaftlicher Hobbyjäger. Und dann hatte ich meinen bekannten Impuls, in irgendeiner anderen Folge rede ich ja darüber, dass ich die Fähigkeit habe seit meiner Nahtoderfahrung, dass ich die Seele spüren kann, desjenigen oder derjenigen, um die es geht. Und es war total faszinierend, wie dann mit dieser Aussage kamen die Impulse. Das hat gar nicht mehr aufgehört. Das heißt, am Ende war es so, dass der Verstorbene komplett in seiner Jägerskluft angezogen war mit seinem Hut und er hatte ein Kissen hat er reinbekommen. Also ein Verstorbener hat normalerweise im Sarg eine sogenannte Deckengarnitur, also ein Kopfkissen und eine Zudecke. Und dann hat man gesagt, nee, das brauchen wir nicht. Wir betten ihn auf Natur. Und dann hat man den Verstorbenen quasi angekleidet. Er war dann, hat sein Kissen dann reingekriegt. Und als er im Sarg versorgt war, eingebettet war, haben wir ringsrum um den ganzen Körper, zwischen den Beinen, rechts von den Beinen, überall, wo Lücke war, mit Waldpflanzen gearbeitet. Also er war optisch auf Moos gebettet, also auf Waldboden. Das war so faszinierend, ich kann euch das gar nicht sagen, das wow. Und dann weiters im Trauergespräch war dieser Impuls, weil wir haben, ich bin im Ortsteil Meichingen, das ist ein Stadtteil von Sindelfingen. Und zwischen Sindelfingen und Stuttgart-Vaihingen ist ein Stück Wald und da ist das Schützenhaus. Und ich wusste nur im Hinterkopf, da ist eine ganz große, schöne Lichtung. Also es war ein Impuls nach dem anderen. Also es scheint eben so gewesen zu sein, wie es eben oft der Fall ist, dass der Verstorbene an für sich, das Wesen, das ich ja gespürt habe, mir so ein paar Anregungen gegeben hat. Ich kann das gar nicht anders schildern. Das Ergebnis und auch mit dem Ende der Trauerfeier, wow. Vielleicht kriegt man das auch so hin, Jonas, und zwar ist es so, dass wir haben, weil das war wirklich ein mega, mega, mega aufgabenvoller Tag, bis da alles gestanden hat. Ich erzähle euch gleich die restlichen Details, das wird gleich richtig irre. Wir haben, Jonas, ein paar Videos, weil wir haben das damals wie so eine Art Dokumentation aufgenommen. Vielleicht können wir das ein oder andere Video mal hier mit einblenden, wenn ich jetzt gleich davon erzähle, was wir da so erlebt haben. Naja, gut, okay. Also, versorgt war er, das habe ich ja gesagt. Und Optik war, als wenn er auf Waldboden gebettet ist. Das war wirklich richtig wow. Und dann kam dann dieser nächste Impuls, weil mir diese Lichtung in den Kopf kam. Von diesem Platz am Schützenhaus. Und gesagt, getan habe ich das der Kundin so vorgeschlagen und gesagt, wissen Sie was, es wäre doch toll, wenn wir die Trauerfeier mitten im Wald, im Grünen veranstalten könnten. Wo wir alle Trauergäste auch einladen, die dann dort kommen. Und dann sagte sie, was für eine wundervolle Idee. Und was für eine Liebeserklärung an ihren Daddy. Und die Kundin hatte einen kleinen Sohn, also das Enkelkind von dem Verstorbenen, und die zwei hatten eine ganz große Verbindung, das habe ich noch im Hinterkopf. Also war auch der kleine Junge war immer irgendwo ein Thema bei der Musikbestimmung und hin und her. Naja, das nur nebenbei bemerkt, das war dann später bei der Rede eher wichtiger, was den Kleinen anging. Er hatte immer einen Spitznamen gehabt vom Opa. Fällt mir gerade nicht ein. Ist auch nicht so tragisch. Jedenfalls war sie völlig begeistert auch von der Idee, das auf der Lichtung stattfinden zu lassen. Dann war die nächste Idee ja, okay, das können wir ja nicht einfach nur auf dieser Wiese machen. Weil der Sarg muss ja dort irgendwie hinkommen. Der Sarg muss ja irgendwo drauf stehen. Wir brauchen ja Plätze für die Angehörigen. Was machen wir, wenn es warm ist? Okay, Hanna, natürlich, wir brauchen ja da brauchen wir ja irgendwie ein Zelt oder irgendwas. Okay. Und dann ging die Telefoniererei los. Zuerst haben wir mit der Stadt telefoniert, ob das prinzipiell möglich ist. Die Stadt hat dann am Ende nach langem Hin und Her in Segen gegeben, hat aber jemand vom Sozialministerium geschickt, der die Aufsicht hatte, so, also unentdeckt, das, also nicht unentdeckt, unsichtbar, so. Aber das Sozialministerium hat halt jemand geschickt, dass da alles seinen rechten Gang geht. Aber es war toll, dass sie es zugelassen haben. Der Verstorbene war auf dem Friedhof aufgebahrt über die ganze Zeit, bis zum Tag der Trauerfeier. Dann gingen die Anrufe los. Partyzelt, okay. Und dann habe ich damals, also Partyzelt, sorry für den Ausdruck, es ist aber, ich wusste halt im Hinterkopf, es gibt ein sehr bekanntes Restaurant in Böblingen, die am alten Friedhof in der Nähe sind, die Catering gemacht hatten zu diesem Zeitpunkt. Ich weiß nicht, ob die es noch machen, aber jedenfalls habe ich die kontaktiert und gesagt, wie sieht's aus mit dem Partyzelt? Und ja, wir bräuchten halt so schöne weiße Plastikstühle gesagt, getan. Wir haben das Zelt bekommen, wir haben die Stühle bekommen. Geld hat wirklich keine Rolle gespielt, um alles zu organisieren. Floristik, also auch der Gärtner, alle wurden involviert. Am Ende hat die Frau, die Tochter des Verstorbenen, sich dafür entschieden, weil es ging ja um die Frage, Redner oder Rednerin. Und am Ende des Gesprächs nach 8 Stunden hat sie dann zu mir gesagt, Herr Sommer, ich will, dass Sie die Trauerrede machen. Und so kam ich zu meiner ersten Trauerrede überhaupt. Ich will nie Trauerreden prinzipiell halten. Die Zeit hätte ich gar nicht. Aber ich habe in meinem Leben 3 Trauerreden gehalten. Und in nächster Zeit werde ich wieder eine halten, weil es ist bereits wieder ein Freund von mir an Lungenkrebs erkrankt. Da hatte ich jetzt auch schon die ersten Gespräche und mein Freund hat auch zu mir schon da gesagt, auf die Frage, wer soll bei dir mal reden, hat auch er zu mir gesagt, Tom, das machst du auf jeden Fall du. Puh. Naja, also ich mache schon gern Trauerrede, aber jetzt besonders wenn es um einen Freund geht natürlich, aber grundlegend will ich Trauer nicht, dass verstanden wird, oh, den kann man auch für Trauerreden buchen, weil das kommt ab und zu vor, dass ich Anrufe bekomme, ach, Sie sind ja Trauerredner, sag ich, in keiner einzigen Werbung von mir steht Trauerredner drin, aber Menschen assoziieren mit Trauercoach auch Trauerbegleitung und Trauerredner, also ist auf jeden Fall nicht der Fall. Jedenfalls, das war meine erste Trauerrede, die ich tatsächlich gemacht habe. Und der Morgen dieses Tages, wir nach dem Aufwachen, Sonnenschein pur. Das Bestattungsteam, damals bestehend aus zwei Festangestellten, zwei, drei Aushilfen, plus mein Mann war auch dabei zum Helfen, plus ein ehemaliger Kunde, dessen Sohn, der durch einen Motorradunfall ums Leben kam und mittlerweile auch eine Freundschaft entstanden war, der Peter, der ist dann mit, um alles zu filmen, vom Einpacken für alle Dekorationsartikel, die Fahrt dorthin und als wir dort angekommen sind, als wir angefangen haben, die Pfeiler in den Boden reinzuklopfen, denn wegen dem Hinweis, wo es hingeht, über den Aufbau vom Zelt. Und als wir angekommen sind an dieser Lichtung, Leute, das werde ich nie vergessen, es war ja noch früher Morgen, so, was weiß ich, war es 8:30 oder so, 8:45. Und da lag noch Dampf komplett über dieser Lichtung. Es war einfach nur, für mich war es ein Zeichen, das ist genau das, was genau so. Und so waren wir im Flow. Der Aufbau ging den ganzen Vormittag. Das Zelt ist, glaube ich, schon am Abend vorher aufgestellt worden. Bin mir gar nicht mehr so sicher. Weiß ich gar nicht mehr. Spielt auch keine Rolle. Jedenfalls, eine Stunde bevor dann die Trauerfeier losging, haben wir dann den Verstorbenen oben am Friedhof geholt. Haben ihn dann mit dem Sarg dorthin gefahren. Der Friedhof der Stadt Sindelfingen war so freundlich und wir durften von dort auch einen Sargwagen haben. Mega geil, dass das so funktioniert hat. Und dann sind wir von diesem, das ist ein Betonweg, ja, weil oben ist auch das Schützenhaus, also auch die Gaststätte. Und da war dieser Betonweg, eher ein bisschen breiterer Radweg sozusagen, der dann in den Wald ging. Und rechts runter ging es über die ganze Lichtung zum Zelt runter. Und als wir den Sarg dann aus dem Leichenwagen geholt haben, auf den Sargwagen gestellt haben und wir den Sarg dann zum Zelt gefahren haben, da haben immer die Sarggriffe so geklappert, weil das natürlich so ein bisschen holpriger Weg war über die Wiese und so. Dann haben wir den Sarg in das Zelt gestellt, alles schön aufgebaut, 5 Reihen Kerzen. Die Tochter hatte eine wundervolle Dekoration von diesem Floristen in Böbling geholt, die auch in der Nähe sind vom alten Friedhof. Und es war ein traumhaftes Bild, insgesamt von der Lichtung aus gesehen. Und wir haben auch erst kurz vor Beginn allmählich dann auch die Wände so teilgeschlossen, weil das war eine enorme Wärme. An diesem Tag hat die Sonne so prächtig runtergescheint, wie es jetzt gerade aktuell jetzt, heute ist der 30. Mai, ja, also gestern, vorgestern, wie stark die Sonne da gescheint hat, also ähnlich war es da. Es war traumhaft, traumhaft, traumhaft. Und als wir beim Trauergespräch noch saßen und die Idee kam mit dieser Lichtung und dass er ja Jäger ist, dann war für mich die Idee zu sagen, und dann können wir doch am Ende, wenn der Sarg dann, wenn die Trauerfeier mit dem Sarg vorbei ist, gab es eine Einäscherung und dann wurde die Urne im Familienkreis beigesetzt. Das heißt, auf dem Weg vom der Halle, wollte ich gerade sagen, auf dem Weg vom Zelt, auf dem Weg vom Zelt über die Wiese zum Leichenwagen, dachte ich mir, wenn er so leidenschaftlicher Jäger war, dann wäre es doch super, super cool, wenn Jagdhörner spielen könnten. Und die Tochter, die war einfach nur, die hat mich mit so großen Augen noch angeschaut, sagt, so nach dem Motto, wo kommen denn die ganzen Ideen her? Aber so war's. Und dann haben wir das auch organisiert und es waren 3 Jagdhornbläser. Die nach der Trauerfeier, als alles vorbei war und wir den Sarg dann aus dem Zelt gefahren haben, das Halali gespielt haben. Ja, also es war einfach enorm. Klar, auf dem Weg ich wusste das ja im Vorfeld, ich habe dann der Tochter auch das schon gesagt, dass auf dem Weg zum Leichenwagen, das kann schon sein, dass halt ein bisschen klappert wegen den Griffen, dass sie da bitte nicht erschrickt, das sagt sie, Herr Sommerer, das spielt alles überhaupt keine Rolle. Das ist so wunderschön. Na, sind wir wieder. Und dann am Ende sind wir mit dem Sarg am Auto angekommen. Wir haben noch gewartet, bis alle Trauergäste da waren. Dann haben wir den Sarg in das Auto geladen. Und das Schöne an diesem Waldweg ist, dass der kerzengerade ausgeht. Das heißt, die Angehörigen konnten tatsächlich in den Wald reingucken, wie der Leichenwagen auf die letzte Reise gefahren ist mit dem Papa, bis er nicht mehr zu sehen war. Wow. Also das ist die grobe Geschichte. Ich hoffe, dass wir das irgendwie hinkriegen, dass wir ein paar Eindrücke von in das Video hier reinpacken können. Ja, und so meine ich, also dass die Gestaltung einer Trauerfeierlichkeit, also jede Wette, ich habe jetzt heutzutage keinen Kontakt mehr zu dieser Kundin, aber ich könnte wetten, dass die bis auch bis so wie ich vom heutigen Tag von der Trauerfeier für ihren Papa so schwärmt. Ähnlich habe ich in einem anderen Podcast-Folge mal vom David gesprochen, von dem Motorradfahrer, wo man dann auf dem Flugplatz quasi die Trauerfeier mit der Urne hatten und. Also es gibt viele Möglichkeiten, wie man eine Trauerfeier so individuell gestalten kann, dass es so einmalig ist und so würdevoll, da bleibt gar keine Zeit danach mehr für Schmerz. Außer halt, dass die Person jetzt fehlt, klar. Aber ihr wisst, was ich meine. Und deswegen war diese Folge für mich jetzt mal so wichtig, euch das näher zu bringen. Und ich hoffe, ich konnte jetzt auch mit dieser Folge euch wieder Impulse näherlegen. Ich konnte euch ein paar Impulse geben, ein paar Ideen, ein paar Vorschläge, wenn ihr aktuell euch in einer Trauer befindet oder in der Aufgabe der Gestaltung einer Feierlichkeit für einen geliebten Menschen, den ihr verloren habt. Ja, wenn ihr Fragen dazu habt, Anregungen oder irgendetwas, hier in der Folge, egal ob visuell oder auditiv, unten in der Beschreibung findest du unsere E-Mail-Adresse, du findest unsere Notfall-Telefonnummer, da kannst du WhatsApp schicken. Das ist auf jeden Fall, also Notfallkontakte haben wir, steht alles hier unten drin. Wir haben auch sonst hilfreiche Links hier in der Beschreibung. Lies bitte das mal aufmerksam alles durch. Vielleicht ist das ein oder andere dabei, das du noch gar nie gesehen hast in der Folge, dass da überhaupt eine Beschreibung dabei ist. Habe ich vor kurzem auch jemand gehabt. Ach was, da steht was dabei. Wenn du jemand bist, der mal hier sitzen möchte, mit mir hier in meinem Studio, der mich befragen möchte über bestimmte Dinge, melde dich, schreib mich an, ruft uns an, schreibt uns ein WhatsApp, wie auch immer. Ja, mehr kann ich nicht sagen. Ich hoffe, dass die Folge euch gefallen hat. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Leben endet, Liebe nie.